Als vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern haben wir jeden Abend, so nach und Nacht, immer den gleichen Ablauf, das gleiche Ritual, das wir so ein bisschen durchspielen. Das fängt an mit Abräumen, dann wie wir herhocken, versuchen die Bibel zu lesen und die Kinder einzufahren, dass sie uns nicht davonsäckeln. Wir beten dann zusammen, die Zähne putzen, machen ins Bett fertig. Und bevor wir dann in den Kussmarathon einsteigen und die Kinder dann schlafen können, singen wir immer noch zusammen ein Lied. Mein älterer Sohn, Hosea, sagt immer, jetzt noch Stellung, jetzt noch Stellung. Was er mit meint, ist das Lied «An meiner Stelle». Vielleicht gewissen von euch bekannt. Wir wissen nicht, wie er auf den Namen kommt, aber wir singen immer das gleiche Lied. Es ist ein Adonia-Lied und in dem heisst es, «An meiner Stelle hast du ein Leiden auf dich genommen. An meiner Stelle hast du deine Hände durchbohren lassen. An meiner Stelle hast du dein eigenes Leben gelassen. Jesus, deine Liebe ist so unendlich gross. Wie lieb musst du mich haben? Ist da und staune bloß und bete dich an. Ich bete dich, mein Jesus, an. Das Lied, wie gesagt, singen wir jeden Abend, schon sehr lange jetzt. Und in diesem Lied ist extrem viel wahr. Also ich würde sagen, es ist alles wahr an diesem Lied. Und ich würde sagen, es ist die vorherrschende Meinung in diesem Lied wiedergegeben, wenn wir an Karfreitag und Auferstehung denken, was der Jesus für uns gemacht hat. Dass er gestorben ist, stellvertretend für uns, für dich, für mich, dass er stellvertretend gestorben ist am Kreuz. Und das ist auch die Ansicht, die ganz viele von uns irgendwo mittragen. Und wenn man sich fragt, was ist denn passiert an Karfreitag und Ostern, dann ist das auch die erste Antwort, die kommt. Und ich würde sagen, das ist absolut richtig, ist aber nur ein Aspekt von dem, wo an Ostern wir uns daran erinnern. Und heute Morgen möchte ich einen anderen Aspekt beleuchten, der mir in letzter Zeit sehr wichtig geworden ist. Und zwar der Aspekt von, wo man auf Latein sagt, Christus Victor, oder auf Deutsch sagt man, Jesus ist Sieger. Also der Sieg, den Jesus vollbracht hat. Nicht der Fokus auf das, was er gelitten hat als Opfer, sondern der Fokus auf das, was er gesiegt hat. Und heute Morgen, die Predigt geht um das Thema. Und wichtig zu sagen ist, es geht nicht darum, welches ist jetzt die richtige Sicht und welches hat ein bisschen mehr Recht, sondern es geht darum, es ist beides absolut ein richtiger Blick. Aber es ist beides ein Aspekt vom Ganzen. Und heute Morgen wollte ich den Aspekt beleuchten, Jesus ist Sieger. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl als auch. Jesus Christus ist an Karfreitag zum Tod verurteilt worden und am Kreuz gestorben. Das haben wir an Karfreitag gefeiert, uns daran erinnert. Und heute haben wir gehört, die Textlesung, am Sonntagmorgen, das Grab war leer gewesen. Das Grab war leer, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Durch die Auferstehung wird deutlich, dass Jesus der absolute Sieger ist. Er ist der Sieger. Und heute ist der Auferstehungs-Gottesdienst, Auferstehungs-Feier. Und aufgrund der Zeit und allem, was ich mit der Predigt habe, tue ich heute Morgen die Auferstehung als ein real in der Geschichte verankertes Ereignis einfach mal voraussetzen. Nicht, weil ich mit verlegen bin für gewisse Begründungen oder Argumente oder Fürsprechen, sondern vielmehr von der Zeit her. Wenn du aber merkst, hey, ist da hier irgendwo an, ich kann nicht glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann darfst du sehr gerne auf mich zukommen. Und ich kann gerne mit dir ins Gespräch. Also wenn ich zu dem nichts weiter sage, wieso ich absolut überzeugt bin, dass ich jetzt auferstanden bin, hat das viel mehr damit zu tun, dass sonst die Predigt viel zu lang wird werden, als dass es keine Gründe dafür gibt. Weil ich mich möchte auf Jesus ist Sieger fokussieren. Jesus ist Sieger. Aber über was hat er denn gesiegt? Über was hätte gesiegt. Es gibt so ein bisschen drei Bereiche, wo ich heute Morgen darauf eingehen möchte. Ein bisschen darüber nachdenken mit euch. Und das erste ist der Tod, die Macht vom Bösen, das zweite und über die Sünde. Der Tod ist das erste, wo ich kurz ein bisschen darauf eingehen. Schon als kleine Kinder werden wir mit der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert. Das kann sein, wenn das Lieblingshaustier stirbt oder schon kleine Kinder erleben in ihrem Umfeld, dass Grosseltern sterben oder sonst vielleicht Sachen sie verlieren, die ihnen lieb sind. Und ich finde es noch spannend, dass Kinder zum einen sehr unbesorgt sein können und sich nicht so gross darum kümmern, was in Zukunft passiert. Aber ganz viele Kinder haben Angst vor dem Tod. Und ich würde behaupten, bei uns Erwachsenen ist es nicht viel anders. Der Tod hat und ist etwas Endgültiges. Wir sind medizinisch heute in der Lage, ganz viele lebenserhaltende Massnahmen zu ergreifen, für das Leben noch ein bisschen rauszuschieben oder man kann sagen, die Grenzen vom Tod gegen hinten zu verschieben. Aber wir können die Grenzen vom Tod nicht aufheben. Der Tod ist irgendwo eine Grenze, die es in jedem Leben gibt, wo wir nicht drum herum kommen. Und so kann man sagen, dass jedes Leben irgendwo zwischen der Zeugung und dem Tod stattfindet. Der Tod ist etwas, das sehr bestimmt ist und sehr real ist und in unserem Leben wir, kann man sagen, täglich miterleben. Und hier kommt Jesus und über Jesus wird ausgesagt, er ist das Leben. Über Jesus wird aufgesagt, er ist die Auferstehung und das Leben. Es wird gesagt über Jesus, er gibt Leben im Überfluss. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Brot vom Leben. Und er ist eine lebendige Hoffnung. Und Leben ist, wie soll man sagen, der krasseste Kontrast. Und eigentlich ein Kontrast, der schon krass ist. Aber das Leben ist die äußerst denkbare, der äußerst denkbare Gegensatz zum Tod. Und Jesus selber ist das Leben. In Johannes 1, Vers 4, dort wird über Jesus gesagt, das Leben selbst war in ihm, also Jesus. Das Leben selbst war in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Leben ist das Gegenteil von Tod. Leben ist das Gegenteil von Tod. Und das ist, in der Person Jesus ist das vorhanden. Jesus hat gesiegt über den Tod, weil er das Leben ist. Und Jesus hat gesiegt über die Macht vom Bösen. Schon als Jesus hier auf der Erde gelebt hat, ist er mal 40 Tage in die Wüste gegangen und dort ist der Teufel gekommen und hat versucht, ihn so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Er hat ihn herausgefordert und gesagt, hey, ich gebe dir dieses und eins und wenn du mich anbetest. Also der Teufel hat Jesus herausgefordert, dass er ihn anbeten würde. Aber Jesus ist dort standhaft geblieben, hat der Macht vom Bösen widerstanden. Aber die Macht vom Bösen versuchen bis heute, Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Und häufig machen sie es, indem sie auf die Unzulänglichkeiten von uns Menschen, die wir alle haben, darauf eingehen und uns auf die ansprechen. Und ansprechen, das sollte nicht so sein. Oder uns Sachen versprechen, die vielleicht mit dem Gefühl haben, die besser wären. Und so werden wir immer wieder ein bisschen angeklagt, kann man sagen, oder herausgefordert mit Sachen. Und Jesus hat aber am Kreuz hat er gesiegt über all die Anklagen, über all das, wo die Mächte vom Bösen kommen und sagen, hey, das ist falsch an dir oder das stimmt nicht. Hat Jesus gesiegt und das Kreuz genommen und vernichtet. Er hat alle Schuld vergeben. Und hier haben wir auch den Aspekt von Jesus, der eben als Lamm gestorben ist. Wo gestorben ist, stellvertretend für die Menschen. Aber wieso ist er gestorben? Wieso ist er gestorben? Und im Kolosser 2, Vers 15, jetzt ein bisschen das, was vorher ist, in meinem eigenen Wort wiedergegeben ist, könnt ihr dort gerne noch ein bisschen eintauchen. 2, Vers 15, finde ich gewaltig, was dort ausgesagt wird über das, was Jesus gemacht hat. Kolosser 2, Vers 15, dort steht, dass indem Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Jesus hat gesiegt am Kreuz. Er hat gesiegt am Kreuz und triumphiert über die Macht vom Bösen. Aber der Kern vom Übel liegt im dritten Punkt. In Sünde. Die beiden anderen hängen sehr eng damit zusammen, aber der Kern vom Übel liegt in Sünde. Aber Jesus ist auch Sieger über die Sünde. Ich komme dann auch noch kurz darauf zu sagen, was ich unter Sünde verstehe. Nein, nicht näher, jetzt sogar, merke ich, sorry. Der Hauptpunkt von Sünde. Der Hauptpunkt der Sünde ist nämlich, dass wir selber wollen wie Gott sein. Wir wollen wie Gott sein und Gott nicht als Gott akzeptieren. Das ist der Hauptgrund der Sünde. Gott nicht die Ehre zu wollen zu geben oder vielleicht auch nicht können zu geben, die ihm würde zustehen. Ganz am Anfang, wo Gott die Erde erschaffen hat, hat er sie erschaffen und auch uns Menschen erschaffen. Und immer wenn Gott etwas Lebensförderndes erschaffen hat, die Schöpfungsgeschichte, dann steht man, also lebensfördernd für uns Menschen, dann steht man, es war gut. Und ganz am Schluss, es war sehr gut. Immer wenn es lebensfördernd war, auch hier sehen wir wieder den Zusammenhang, Gott, der Leben schafft und was damit zusammenhängt. Und eben, ja, dass es etwas Gutes ist für uns Menschen. Aber die Menschen dort in diesem Garten, haben sie Gemeinschaft gehabt mit Gott, aber haben im Ruf vom Widersacher ja, Folgen geleistet und sie wollen sein wie Gott. Und durch das ist die Sünde in die Welt gekommen. Der eigene Wille, zu entscheiden, was ich tun möchte oder nicht und dann auch zu beurteilen, ob jetzt das gut ist oder nicht. Und dort, in diesem Garten, ganz am Anfang, eigentlich im dritten Kapitel der Bibel, wird auf einmal der Kampf von Gott und dem Teufel auf einmal sichtbar. Es wird verheißen, Gott verheißt dort an die Schlange, wo der Teufel ist, verheißt er, was ab jetzt wird passieren. Und wie gesagt, das ist ziemlich am Anfang der Bibel, im dritten Kapitel. Und dort, in 1. Mose 3, Vers 15 steht, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Das ist schon ein Blick darauf her, auf das, was er bei Jesus so passiert. Und der Kampf, den es gibt. Und seitdem kann man sagen, tendieren wir Menschen oder neigen wir Menschen extrem stark zum Egoismus. Die Sünde in uns verleitet jeden Menschen trotz guter Absichten nicht nur dazu, Gutes zu tun. Sätze wie, ich habe es ja nur gut gemeint, drücken das vielleicht aus. Es widerspricht unserem humanistischen Weltbild, unserem Verständnis vom Mensch, dass in jedem Mensch eigentlich etwas ist, was nicht gut ist. Gewisse haben sehr Mühe damit, dass der Mensch ein sündiges und man kann sogar sagen, zum Teil die Bibel wird so beschrieben, als ein böses Wesen bezeichnet wird. Wiederum andere haben überhaupt nicht Mühe mit dem, weil sie in ihrem Umfeld Leute haben, die wirklich ihnen das Leid geschaffen haben und schwer da haben. Und sie haben nicht Mühe, andere als böse anzuschauen. Aber das, was vom Biblischen, so wie ich es verstehe, mit der Sünde und uns Menschen betrifft, ist, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft nicht zwischen dieser Person und mir, sondern verläuft mitten. Der mein Herz, der mein und dein Herz. Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft mit der mein und dein Herz. Auch bei bester Absicht kommt nicht immer gut raus. Auch wenn ich es immer gut meine mit meinen Kindern, schon nur gestern habe ich so viel wieder versagt und es nicht gut gemacht. Und hier, in diesem Moment, ganz am Anfang der Geschichte, dort kommt der Tod kommt rein. Der Tod kommt rein, das Verlangen selber Gott zu sein, also Sünde. Und in dieser Schlange am Baum wird sichtbar der Kampf zwischen Gott und der Macht. Der Paulus beschreibt es dann im Neuen Testament, so ein bisschen die Auswirkungen von Sünde, von eben dem Wollen sein wie Gott. Im Römer 6, Vers 23, dort schreibt er, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben, hier haben wir wieder das Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Widersacher Tod und Leben. Sünd, Macht und Böse, Macht und Böse und der Tod gehen Hand in Hand. Hand in Hand und sie sind im Gegensatz zu Gottes Willen. Und wegen dem brauchen wir Menschen Erlösung. Und jetzt kommt einfach die coole Nachricht. Und Jesus Christus hat gesiegt am Kreuz. Er hat gesiegt über Tod, über Sünde, über die Macht vom Bösen. Und das allein wäre eigentlich ein paar Hallelujas wert. Jesus hat gesiegt über Tod, Sünde und die Macht vom Bösen. Er hat gesiegt. So wie wir es gesungen haben. Halleluja. Er hat gesiegt. Die Auferstehung, die Jesus gemacht hat am Kreuz, das ist der grösste Sieg, den wir uns vorstellen können. Die grösste Errungenschaft, dass Jesus gesiegt hat und die Macht entwaffnet hat. Und Jesus hat die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt und die Schöpfung erneuern. Und als Nachfolger von ihm hat man Anteil an dem Sieg, den er vollbracht hat. Jesus hat gesiegt, aber der Kampf geht weiter. Wir haben gesungen, wenn ich kämpfe, oder nein, nicht gesungen, wir haben es gehört im Einstiegslied, wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf meinen Knien. Also irgendwo lädt das Lied davon, dass es immer noch Kämpfe gibt, immer noch Sachen gibt, die schwierig sind, auch wenn man Jesus nachfolgt. Und so schreibt auch Petrus, einer der Jünger von Jesus, schreibt genau von dem, dass es immer noch Kämpfe gibt. Im 1. Petrusbrief, die Verse 8 bis 9, sagt er, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ist der Teufel nicht besiegt worden am Kreuz? Hat Jesus nicht gesiegt über den Tod, über die Macht vom Bösen, über die Sünde? Hat er nicht gesiegt? Wie kann das sein? Absolut, Jesus hat gesiegt. Er hat ein und vor allem mal gesiegt. Aber die Vollendung von dem steht noch aus. Er hat gesiegt, aber die Vollendung steht noch aus. Ich habe ein Bild gehört, das ich hier brauchen möchte, oder einen Vergleich, für das so ein bisschen zum Veranschaulichen, was das könnte sein. Am 6. Juni 1944 haben die Alliierten im Zweiten Weltkrieg sind über die Normandie rein und haben Deutschland angegriffen, die NATO angegriffen und zurückgedrängt. Und der Tag dann, der ist in die Geschichte gegangen als D-Day. Und D-Day ist Abkürzung für Decision Day, also der Tag vor Entscheidung. Am 6.6.1944. Der Krieg, der sich schlussendlich Japan ergeben hat, ist erst am 2. September 1945 fertig, also über ein Jahr. Und Deutschland hat sich etwa 11 Monate nach dem Ereignis ergeben. Der D-Day, der Tag vor Entscheidung, war sehr bedeutend für einen weiteren Kriegsverlauf. Aber bis zum Ende des Kriegs, ich schätze, ist es immer ein bisschen schwierig, aber es sind Millionen von militärischen und zivilen Opfern umgekommen. Und was noch viel erschreckender ist, ab dem Moment, wo der D-Day war, sind zwischen 1 bis 1,5 Millionen Leute, vor allem Juden, immer noch in den Vernichtungslager ums Leben gekommen. Aber der Tag war entscheidend für das, was er gekommen ist. Der Krieg, kann man sagen, war gelaufen oder entschieden, aber es hat noch Aufbäumungen, Gefechte geben. Die Vollendung ist noch ausgestanden. Und mir hilft es, der Sieg, den Jesus Christus am Kreuz gemacht hat, zu verstehen, wieso es jetzt immer noch so gewisse Sachen gibt. Hey, Jesus hat ein für alle Mal gesiegt. Es ist das letzte Aufbäumen. Es ist das Aufbäumen noch vom Widersacher. Aber Jesus hat gesiegt. Jesus hat gesiegt. Und das hat Auswirkungen auf mich, wenn ich Jesus nachfolge. Und damit ist nicht gemeint, ich so ein plumpes, ja, glaub dran und dir wird es gut gehen. Oder mit Jesus ist auf einmal jede Schwierigkeit verschwunden. Das ist nicht gemeint, wenn man sagt, Jesus ist Sieger. Aber der Sieg von Jesus beendet vieles. Und wir können den für uns in Anspruch nehmen. Wenn du dir wegen etwas, was du gemacht oder nicht gemacht hast, schämst, kann man sagen, hey, Jesus hat gesiegt. Jesus hat gesiegt am Kreuz und sagt, komm zu mir, ich vergebe dir. Wenn du dein Leben aufgrund von deinen Leistungen bewertest und immer wieder merkst, wie du anstehst und scheiterst, dann sagt Jesus, hey, sein Sieg bedeutet, dass dein Wert durch seine Liebe und seine Akzeptanz bestimmt wird und nicht durch das, was du leistest. Es kann sein, dass du mit Menschen zu tun hast oder selber ein Mensch bist, der immer wieder merkt, dass du gewissen weltlichen Standards, die die Leute an dich hertragen oder andere hertragen, nicht genügst. Und hey, Jesus, sein Sieg heisst, er betrachtet dich als absolut würdig und wertvoll. Er hat für dich den Sieg errungen. Und wenn du Ängste und Sorgen hast, dann heisst es, Jesus Christus hat mit seiner Liebe alle, über alle Furcht gesiegt. Jesus hat den Sieg vollbracht. Wenn wir uns entschieden haben, das Leben mit Jesus zu leben, dann sind wir eine neue Kreatur. Nicht wir werden den Engel, sondern wir sind eine neue Kreatur. Es ist da und es gilt, dass Jesus Nachfolger jetzt in dem Leben, das wir haben, das sichtbar zu werden. Das ist jetzt eine steile Aussage. Aber ich sage, als Jesus Nachfolger sind wir in der Lage, siegreich zu leben. Damit meine ich nicht, dass immer alles easy ist, aber wir sind in der Lage, siegreich zu leben. In 1. Johannes 4 bis 5. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Da sind nicht alle Schwierigkeiten vorbei. Das heisst nicht, dass Krankheit und Leid einfach verschwinden. Siegreich leben heisst aber, sich am Leben zu orientieren. Und das ist nicht das irdische Leben gemeint, sondern das Leben von Jesus Christus. Siegreich leben heisst, sich am wahren Leben zu orientieren. An dem Leben im Kontrast zum Tod. Unser Leben hier ist immer noch mit Verfall und auch mit vom Tod gleich noch ein bisschen Kennzeichen. Aber siegreich leben heisst, sich am Leben orientieren, wo Jesus heisst. Und das Leben sich an dem auszurichten. Und so können wir einen Sieg teilhaben und uns von Gott verändern, siegreiches Leben. Es ist ein Leben in Freiheit. Und gewisse Sachen müssen vielleicht im ersten Moment wie Verlust aussehen, wenn wir uns für so ein Leben entscheiden. Aber in meiner Treue Gott gegenüber gewinne ich ganz viel. Wir müssen es nicht selber machen. Gott hat uns die Vollmacht gegeben. So gibt es die Stelle, wo jetzt seine Jünger aussendet und ihnen Vollmacht gibt. Und ich würde jetzt einfach mal kühn behaupten, hey, wir nehmen das auch für uns in Anspruch, aus Lukas 10, Vers 19. Und dort sagt er, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Der Sieg, den Jesus vollbracht hat am Kreuz, wird durch den Heiligen Geist fortgeführt. Und der lebt in der Jesus nach, wo ist Kraft, siegreich zu leben. Aber ich bin überzeugt, ich habe auch eine Eigenverantwortung. Und ich möchte das an einem persönlichen Beispiel hier mit euch teilen. Und zwar am Beispiel Pornografie in meinem Leben. Früher habe ich immer gesagt, hey, wenn etwas kam, habe ich immer gesagt, hey, ich bin versucht worden. Ich bin herausgefordert worden. Und in diesem Ausdruck war ich eigentlich immer drin, hey, ich bin ein Opfer, ich kann nichts dagegen machen. Ich bin ein Opfer und wenn es halt kommt, das ist noch schwierig und so. Mit der Zeit ist die Einsicht gekommen, ich bin nicht einfach nur ein Opfer, sondern ich habe Jesus im Sieg, habe ich Kraft und auch eine gewisse Verantwortung für mein Handeln. Ich rede viel lieber heute davon, ich bin herausgefordert. Und Herausforderung heisst, ich kann sie annehmen oder nicht. Ich kann mehr dem, wie soll ich sagen, hergeben und sagen, hey, die Herausforderung, jetzt gebe ich mir diesen her, oder ich kann sagen, ich bin eben standhaft. Und die Eigenverantwortung hat bei mir geheissen, dass ich zum Beispiel Social Media massiv reduziert habe, dass ich eine Rechenschaftsbeziehung eingegangen bin, dass ich gnadenlose Ehrlichkeit lebe und immer wieder den Sieg von Jesus aussprechen. Immer wieder seinen Sieg aussprechen und sagen, Jesus, du hast mich frei gemacht. Ich spreche diesen Sieg aus. Und zeitweise heisst es immer wieder, dass ich Gnade von Jesus empfange und in Anspruch nehme. Ich bin noch nicht an dem Ort, wo ich möchte sein. Aber ich kämpfe weiter. Und wie wir es am Anfang zum Teil gehört haben, ich habe den Kampf auch immer mal wieder ausgesehen, dass man auf den Knien ist. Betend zu Gott kommt. Und sein Sieg, den er vollbracht hat, für mich in Anspruch nimmt. Und hier könnte man wieder fragen, hey, hat das nicht wieder mit meiner Leistung zu tun? Muss dann ich wieder etwas leisten. Wenn jetzt ich von Pornografie absolut frei bin, dann ist es gut. Dann gefalle ich Gott. Ich würde sagen, das ist das Gegenteil. Das Leben im Sieg beruft sich auf die Leistung von Jesus. Auf die Leistung von ihm. Nimmt aber gleichzeitig die persönliche Verantwortung wahr und gibt Jesus Raum im Leben. Ich will nicht Gott gefallen damit, dass ich frei bin von Pornografie. Sondern ich will mit denen vielleicht Massnahmen, die ich schon länger ergriffen habe, Gott Raum geben, dass nicht das andere Platz hat in meinem Leben, sondern dass er Platz hat in meinem Leben. Und ich will in dieser Freiheit drin leben, die er für mich im Kreuz erkauft hat. Wo er erkämpft hat am Kreuz. Das Leben im Sieg. Hier auf dieser Welt gibt es immer noch die Kämpfe. Dein Kampf mal ganz anders aussehen als mein Kampf. Und das ist eigentlich ein Teil. Ich habe schon erzählt, was mit meinen Kindern ist. Es gibt verschiedene Herausforderungen, und auch sicher auch. Gewisse mögen uns schwerer und leichter erscheinen. Aber wir alle haben Herausforderungen, wo wir dran sind. Wir können das Leben im Sieg leben. Orientieren an dem Leben, das Jesus gegeben hat. Und ich möchte die Predigt abschließen mit einem längeren Textabschnitt aus 1. Korinther 15. 51 bis 56. Das ist eine Verheißung für das, was am Ende von diesem Kampf wird passieren. Ich habe ganz bewusst den Text nicht einblenden lassen, sondern ich möchte die Einladung an dich aussprechen, die Augen zuzutun und zu hören. Ich werde gewisse Verse vor allem am Schluss so mehrmals sagen und ich werde dann nahtlos reingehen ins Gebet. Es ist eine Verheißung, was wird kommen, wenn eben nicht nur der Sieg vollbracht ist, sondern wenn es wirklich ganz am Schluss verwendet ist. 1. Korinther 15, Vers 51 bis 56. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Ich lese es nochmal. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass Jesus Christus der Sieg errungen hat am Kreuz. Dass er gesiegt hat über Tod, über die Sünde, über die Mächte vom Bösen. Und wir sprechen den Sieg aus über unser Leben. Ich möchte dir den Sieg zusprechen, dass du das Leben im Sieg darfst leben, wenn du es willst. Dass du zu Jesus kommen kannst, dich kannst ausstrecken nach ihm und sagen, Jesus, nimm deinen Sieg für mich in Anspruch. Nimm deinen Sieg für mich in Anspruch. Danke, dass du gesiegt hast. Und dass du uns hilfst, können in diesem Sieg vorwärts gehen. Du siehst, was auch immer mal auf uns zukommt, immer wieder Herausforderungen. Schenke uns, dass wir standhaft bleiben können. Du siehst aber auch, wenn es Momente gibt, wo wir fallen. Ja, ich danke dir, dass deine Gnade nie aufhört. Dass deine Gnade nicht aufhört, dass wir aufstehen können. Auf dich ausrichten. Deinen Sieg in Anspruch nehmen. Und weiter mit dir unterwegs sein. Amen.